Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big Gene ist schon wieder am Start, etwas später in der Woche leider durch andere Verpflichtungen, aber besser später als nie. Hoffen wir zumindest, dass ihr das auch denkt. Big G, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Danke, Donald. Danke für dein Verständnis, dass du für mich aufbringst immer und immer wieder.
Gar kein Problem. Wir hatten ja einiges an Rugby, jetzt wieder vom Wochenende. Es ist wahrscheinlich für der eine oder andere schwierig, das Ganze so zu verfolgen, weil unter die Corona-Bedingungen bzw. Unterbrechungen war man nicht mehr sicher, so, was sind die Spiele, wann sind die Spiele, wer spielt,
geht's weiter?
Wo kann ich das gucken?
Welche Spieler spielen überhaupt, ja.
Ja. Genau, aber Champions Cup gab's. Für manche Mannschaften war es halt das erste Spiel seit längerer Zeit. Für andere Mannschaften war es halt quasi einfach das nächste Spiel in der Reihenfolge. Hast du ein bisschen was gesehen? Könntest du ein bisschen Highlights-Spiele irgendwie vom Wochenende gucken?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal genau, in Runde 2 wurden jetzt die französischen Spiele mit 0-0 gewertet. Also da, wo französische Mannschaften beteiligt waren. Das ist ja... weiß nicht, noch aus dem Dezember, glaube ich, gewesen, Wenn ich mich recht erinnere. Ja, und jetzt geht's weiter. Runde 3 war letztes Wochenende und dann kommt Runde 4 jetzt am kommenden Wochenende. Dann passiert auch nichts bis April, glaube ich. Und dann geht's schon in die Round of 16, also Achtelfinale, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, ja, es gibt, die wollen halt so Viertelfinale, Home and Away machen, aber aus irgendwelchen Gründen dann Halbfinale, nur One-Off-Spieler dann wieder.
Genau. Freitagabend schon mal Highlight. Cardiff Harlequins. 33-36. Marcus Smith in guter Form. Form würde ich sagen, Crossfield-Kicks sind sein Ding. Und in letzter Minute noch den Straftritt drüber gehauen in der 81. Minute, was zum Sieg 33-36 geführt hat. Ne?
Obwohl das habe ich gar nicht gesehen. War das ein gutes Spiel zumindest?
Das ging die ganze Zeit hin und her. Okay. Also es war immer super knapp. Dann war Karte vorne 33-19 und Danny Kerr. Also das ist jetzt schon alles zweite Halbzeit. Wie gesagt, Karte war vorne, 33-19. Dann in der 60. Minute Danny Kerr sneakt von der Maul weg, legt einen Versuch, Smith erhöht und in der 75. Minute Marcus Smith wieder ein Versuch, wieder Erhöhung, 33-33 in der 76. Minute und dann Penalty, 80. Minute, 81. Minute, Marcus Smith, die drei Punkte, 36-33. Und also das ist wahrscheinlich eins der Top 3, Top 4 Spiele vom Wochenende. Dombrand hat, glaube ich, auch noch, also der Achter von Harlequins, der jetzt auch im England-Squad drin ist, wenn mich nicht alles täuscht.
Kommen wir später dazu, aber ja.
Er hat auch noch eine gelbe Karte gesehen. Das heißt, obwohl man halt nochmal zwischenzeitlich oder war das Dombrand? Ja, ich glaube schon.
52. Minute, Dombrand gelbe Karte, 40 genau. Minute und 71. Minute gelbe Karten für Cardiff.
Genau. Das war auch, wurde auch in Cardiff gespielt. Weil es halt hin und her ging die ganze Zeit, war das auf jeden Fall und aufgrund Marcus Smith seiner Performance und Harlequins generell sind, ne, vor ein, zwei Jahren eher so mittelmäßig gut und jetzt macht es echt Spaß, den zuzuschauen. Ja, ansonsten Freitag, ich weiß nicht, Castre gegen Munster, 13-16.
Ja, kein besonders anschauliches Spiel auf jeden Fall, aber was besonders bemerkenswert war, war es jedenfalls der Power von Monster in den letzten Minuten hat trotzdem den Versuch rauszuholen. Die hatten ja mehrmals Kicks zum Goal, hat quasi abgelehnt letzten Endes. Hat man sehr junge, unerfahrene Outhaf mit Crowley quasi auf 10, haben da beschlossen, nicht zum Goal zu kicken, und da hatten die in die Gasse geguckt, in, glaube ich, mal 71. Minute, und Kaas hat den Ball rausgefangen und könnten sich lösen, also Strafstoß weggegeben und könnten sich befreien letzten Endes, und da hatte ich gedacht, das Ding ist halt gegessen. Aber wieder, so wie es halt ist bei Monster, mussten die es irgendwie extra schwer machen, um irgendwie das alles rauszuholen. Und wieder, wie es halt ist, und das haben wir wahrscheinlich nicht so oft ins Detail, aber für die Leute zu Hause, die das halt ein bisschen näher schauen mit Tyke Byrne, das ist halt ein Spieler, wo man hat irgendwie auch in seiner Zeit in Wales gedacht hat, der holt einfach jeden Straftritt raus. Also du kannst nicht irgendwie in Kontakt unsauber gehen, weil er als Gegner wird immer den Ball klauen. Und das hat er jetzt gemacht. Er ist wirklich, ich glaube, in der Zeit, wo er anfangs beim Monsterrad ankam, war es so ein bisschen vielleicht schwierig, wieder Fuß zu fassen. Das ist jemand, der eine sehr interessante Karriere hat, falls die Leute es nicht zu Hause wissen, war eigentlich in der Leinster-Team hat letzten Endes, wo da quasi ein bisschen zu, kann man fast sagen, ausgemustert, auch viel verletzt, ist nach Wales gegangen, so eine ungewöhnliche Route, und hat eher gesagt, okay, ich mach da mal mit, mal gucken, was passiert, und war einfach ein entscheidender Spieler dann beim Scarlets, wo die auch alles beziehungsweise viel gewonnen haben. Jetzt beim Monster, wie gesagt, ein bisschen länger gebraucht, Fuß zu fassen, aber ist jetzt irgendwie wahrscheinlich eins von den ersten Namen auf dem Teamsheet. Und genau, in dem Spiel und den Spiel davor, also ist einfach so überragend gewesen, holt er quasi am Ende einen Strafstoß nach dem anderen raus und gab Monster damit die Chance. Dann am Ende Coombs halt mit dem Pick and Go quasi alleine vom Ball, wo es ein bisschen rauskommt, irgendwie vom Offenen, und irgendwie die Cast-Jungs nicht gut dagegen gehalten, beziehungsweise sehr schwierig zu verteidigen am Ende. Aber in der 78. Minute von einem recht nicht so spannenden Spiel, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist halt irgendwie zwei Mannschaften, die ein bisschen so, ja, wie sagt man, so schlechtes Blut zwischen den beiden liegt. Also die haben sich oft das Jahr getroffen in Europa. Und da fließt irgendwie so zum Beispiel jemand wie Cockett. Ich glaube, das ist halt jemand, der auf jeden Fall immer ein bisschen provoziert. Aber grundsätzlich auch so, da ist irgendwie so ein bisschen, ja, was eine offene Rechnung zwischen beiden Mannschaften. Monster, genau, dadurch in den letzten 16, also quasi zum nächsten Runde durch, mit noch ein Spiel übrig. Mal gucken, wie weit die ja kommen können. Wir haben ja wahrscheinlich ein bisschen drüber gesprochen mit, ich weiß nicht, wie tief wir darüber gesprochen hat, mit Van Graan und solches. Wird nächstes Jahr zum Bas wechseln, falls die Leute das halt nicht wissen. Der Trainer von Monster und nimmt, also beziehungsweise Stephen Larkham ist halt weggegangen und JP Ferreira geht halt mit nach Bath, genau, der Einzige, der noch übergeblieben ist, ist quasi der Sturmtrainer. Und es ist ein bisschen ein bisschen schwer einzuschätzen, wie Monster dort aufgestellt ist, aber grundsätzlich haben die eine Basis für eine gute Mannschaft da, eine sehr gute Mannschaft sogar. Manchmal fehlt es einfach ein bisschen an der Art und Weise, wie die spielen. Aber sehen hat für die nächsten Runde auf jeden Fall gut aus.
Genau, Monster muss, glaube ich, nächste Runde. Das ist eine gute Überleitung. Wo müssen die hin? Es spielen zu Hause gegen Wasp. Und da kommen wir gleich oder jetzt direkt zu den Samstag. Ich denke, meine zwei Highlight-Spiele waren Wasp gegen Toulouse und Connacht gegen Leicester. Wasp 30-22 gegen Toulouse habe ich jetzt so nicht erwartet. Auch noch rote Karte für Fullback Umaga ist schon in der 33. Minute. Aber Wasp hat die ganze Zeit Druck aufgebaut im Spiel, Straftritte bekommen. Und er hat halt die rote Karte recht gut weggesteckt. Man of the Match wurde Old Mate.
Arthur Barmby?
Genau, der jetzt auch im England-Squad im 36-Mann-Squad drin ist für die Six Nations.
Ja, mehr dazu später. Jemand, der auch Fragler quasi geschult wurde und jetzt umgestellt ist auf dritte Reihe.
Genau. Also mal sehen, der ist erst 21, der gute Mann. Bin gespannt, ob man den in den Six Nations sieht. Bin auch gespannt, wie Wasp, der ja jetzt auch deren Formkurve nach oben zeigt, ob die das auch so weiterhalten können.
Ja.
Mal schauen, wenn die jetzt in Munster spielen müssen.
Große Überraschung auf jeden Fall, dass sie da gewonnen haben.
Ja.
Connacht, Leicester in der letzten Minute gewinnt Leicester.
Als Millimeter.
Favorit.
Millimeter.
Ja, auf jeden Fall.
Fandi Aki nicht glücklich, für die es nicht gesehen haben. Geht zum Ref hin, sagt hier unfair, bla bla bla, that is not fair, that is not right. Hat ihn ein bisschen angeschrien, den guten französischen Ref, wie heißt er, Monsieur
ja,
Renard.
Ja.
Genau, und er sagt dann halt, what is not fair? Und dann erklärt Bundy das und dann erwidert Renard, it is not on the line, you will apologize, thank you. Mhm. Und dann waren die Diskussionen, glaube ich, auch vorbei. Und Bundy agiert auf Twitter auch, sagt, like to apologize about my action towards the referee and officials, kids who are watching.
Ja.
Ja, was passiert? 29-28 hat Leicester in letzter Minute gewonnen.
Ja, wahrscheinlich, also es ist halt recht schwierig in Connacht, also in Galway zu spielen, hat recht schwieriger Platz, beziehungsweise wenn es halt nass wird. Connacht in guter Form, in guter Art und Weise zu spielen, ist wahrscheinlich ein bisschen so das Pendant oder das Gegenpendant zu Munster. Wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft, aber eine sehr schöne Spielweise von Andy Friend, der australische Trainer. Hat so quasi nicht gereicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Fazit für den, das ein oder andere Spieler, glaube ich, fehlt an dem Level, das konstant zu halten. Es ist ja sehr, sehr bitter in der letzten Minute. Die hatten deren Chancen, die haben geführt und vielleicht ist es einfach so ein bisschen der Praxis, so ein Spiel zu schließen oder, weißt du, nach Hause zu bringen. Gegen Leicester, sehr, sehr starke Mannschaft, trotz zum Beispiel, dass Ford nicht gespielt hat. Aber vielleicht war es einfach die fehlende Erfahrung, so ein Spiel, der sehr eng ist, gut nach Hause zu bringen. Es ist ja recht schwierig. Die hatten ja, Leicester ist einfach eine super Mannschaft, Topform, führt eine Premiership. Ja. Connacht ist halt auf jeden Fall gegenüber nicht der Favorit, hat letzten Endes, haben sich sehr, sehr gut durchgeschlagen. Ich glaube, auch in der ersten Reihe hat Connacht einfach Probleme, wenn die halt quasi zur Bank gehen. Hat man vielleicht auf der Hakel-Position gesehen, dass es irgendwie dann nicht 100% funktioniert hat. Oder erste Reihe, der hat Props spielen muss, welche Seite und solches. Das hat recht schwierig für den gemacht, aber man sieht, dass es halt für die Kaderdichter bei denen, also ich glaube wirklich, wenn die alle fit sind, Top 5 sind, hat Connacht eine sehr gute Mannschaft. Und so manchmal hakt das an die Breite des Mannschafts. Können wir später auch über andere Mannschaften vielleicht in so philosophieren. Auf jeden Fall, Leicester zieht hart weiter mit einem sehr starken Team, sehr starken Sieg. Mhm. Und präsentiert sich gut für Champions Cup. Können wir später vielleicht zu unseren Favoriten oder unsere Zusammenfassung oder Fazit, aber grundsätzlich, Leicester müsste halt ernst genommen werden.
Ja, ich glaube, das waren also Highlight-Spiele mäßig. Ich weiß nicht. Du hast noch ein paar Memes geschickt oder ein paar GIFs von
Sonntag wahrscheinlich. Vielleicht können wir halt nur zusammenfassen. Also am Samstag gab es noch Ospreys Racing. Ja. Also Racing gewinnt 25-10. Exeter gewinnt 52-17 gegen Glasgow. La Rochelle gewinnt 39-21 bei Bath.
Ja,
zu Hause gegen Bath. Waterloo haben wir gesagt, Connacht Tigers und Bristol 28-17 gegen Stade Français. Du hast es ja ein bisschen erwähnt. Sonntag waren halt auch noch Spiele, aber müssen wir wahrscheinlich nicht so viel ins Detail darüber sprechen. Aber letzten Endes ein Rekordsieg mit 89-7 gegen der Zweit/Drittmannschaft von Montpellier.
Ja. Northampton, Ulster. Ulster gewinnt.
Super Spiel. Also da kann, also letztes Spiel kann man gucken, also vielleicht so ein, zwei andere Versuche waren schön. Northampton, Ulster, ein Superspiel. Viel enger auf den Tafel, also es hätte sein müssen für Ulster, meiner Meinung nach. Bei Lacoon und Lowry, da kommen wir vielleicht später zum Squads und solches, aber da haben sie einfach deren, die haben mir auf jeden Fall gesagt, hallo, hier sind wir, Andy Farrell. Das war einfach bombastisch. Also schaut euch einfach die Versuche davon an. Die Beteiligung von Barlacoon und Lowry ist einfach unfassbar. Wenn die einen Ball in der Hand haben, ja, unfassbar. Ulster hat einen nicht so besonderen starken Sturm. Das ist grundsätzlich schon eine Schwäche in Ulster. Wir haben vorhin, beziehungsweise ich habe vorhin erwähnt, wegen Kaderdichte, Kadertiefe. Es sind halt, keine Ahnung, weiß nicht, 15 erste Mannschaftsspieler von Ulster verletzt. Der eine oder andere im Sturm, zum Beispiel McGrath oder Henderson, die wirklich da fehlen auf dem Level. Aber die Hintermannschaft von Ulster ist, also schau dir mal Moore an, Hume, Balakun, Lowry, das ist einfach unfassbar, was die da drauf haben. Und manche von den Versuchen waren wirklich Zucker, also wirklich Rugby von anderen Sternen. Also das Spiel an sich grundsätzlich sehr, sehr gut. Northampton, Courtney Laws, glaube ich mal, 250. Spiel, kam mit seinen Kindern auf den Platz, das war sehr cool zu sehen. Hutchinson, mega Spiel gespielt, glaube ich mal, bigger, phasenweise sehr gut. Ludlum sehr, sehr gut, aber es hat einfach nicht gereicht. Wie gesagt, 20-24 zeigt, als ob es halt enger war. Eigentlich hätte Ulster viel deutlicher gewinnen müssen. Am Ende war es so ein bisschen wackelig, aber das hätte nicht sein müssen. Mal sehen, können wir später dazu sprechen, wie weit Ulster kommen wird, aber auf jeden Fall eine sehr starke Leistung gegen Northampton.
Ja. Ja, Donald, Favoriten, Top 4, was sagst du?
Kurz nur noch zum Vorstellungshaber. Clermont gewinnt gegen 25-19 Sale und Bordeaux 45-10 gegen Scarlett. Mhm. Ja, muss ich mal sagen, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Leicester, trotzdem noch Toulouse.
Ich finde, es hat extrem schwierig. Ich finde, die wir halt immer benennen hat, sind sehr stark dabei. Das ist so ein bisschen das Problem, können wir ein bisschen tiefer reingehen. Das mit den Unterbrechungen, sei es in der Champions Cup oder Ultimate Fighting Championship oder Premiership oder was auch immer oder in Frankreich. Die Unterbrechungen haben irgendwie den Rhythmus wirklich unterbrochen und den Flow von den Mannschaften. Daher tue ich mir schwer zu sagen, was haben wir jetzt gelernt von der Runde. Es hat recht schwierig. Manche Mannschaften haben wir gar nichts gelernt. Also Leinster Montpellier haben wir von beiden einfach nichts gelernt. Wir haben gesehen, okay, Leinster ist stark. Das wussten wir ja, aber okay, mit so einer Blamage. Also es hat einfach lächerlich, was die da
auswärts abgeliefert haben. Ja.
Also das, Saint-André gesagt, ist eher wie ein Basketball-Score, also ein Rugby-Score. Man hat ja da aber nichts gelernt. Okay, man weiß, Montpellier definitiv nicht dabei, lernst du dabei, aber wie stark und wie fair. Und dann andererseits Toulouse Wasp, also Wasp wäre halt nicht eine Mannschaft, mit dem ich rechnen würde so in Halbfinale, Finale beim Champions Cup. Wiederum Toulouse schon, aber haben wir da gelernt, dass die schlagbar sind oder dass die halt eine Schwäche haben oder einfach einen schlechten Tag hatten. Schwierig zu sagen. Bristol hat auch eine Mannschaft, teilweise machen die halt richtig tolle Sachen, teilweise irgendwie sind die, haben die auch schlechte, schwache Tage gehabt. Munster ist gerade, kann gerade gewinnen, aber nicht besonders schön, also ein bisschen dreckig gewinnen die halt die Spiele. Wiederum Exeter, absolut Dominanz, aber kein Gegner groß in dem Sinne gesehen. Finde ich halt schwierig. Also die Favoriten, die wir halt immer haben, sind immer dabei, aber so festlegen auf eine Halbfinale-Paarung würde ich mir noch nicht, also keine Ahnung, Racing dabei, Exeter dabei, Leinster dabei, Leicester dabei, Bristol vielleicht.
Ja, es ist halt also einmal die Sache mit ausgefallenen Spielen, Corona und so weiter und so fort und dann halt, dass wirklich französische Teams anscheinend Auswärtsspiele generell weniger ernst nehmen und dann generell Auswärtsspiele in Europa noch weniger ernst nehmen. Ne? Ja. Wie du schon gesagt hast, da wird in Anführungszeichen eine dritte Mannschaft hingeschickt und so. Weiß ich, weil die halt ihren Heimwettbewerb immer noch höher ansehen. Ne?
Ja. Das Ding ist, es hat auch ein bisschen unberechenbar. Es gibt halt ja natürlich noch das Spiel, also noch eine Spielrunde. Aber ein bisschen unberechenbar ist auch die Aufteilung. Also Leinster hat da zum Beispiel ein Spiel 28-0 verloren, weil die angeblich nicht Spielberechtigte waren oder könnten halt, hatten zu viele Covid-Cases, was auch immer. Wahrscheinlich wurden wir halt den Pod hat explodieren, wenn wir in die Tiefe da reingehen würden. Ich glaube, wir können halt einigen Mannschaften halt durchstreichen, sagen, die sind halt auf jeden Fall nicht dabei. Und dann das eine oder andere Mannschaft können wir sagen, die sind halt dabei, aber so die wackelige Plätze so am Ende, also ich meine, sowas wie Leinster, die werden halt, meiner Meinung nach, nahe durchkommen, sitzen gerade im vierten Platz in der Tabelle. Ja, ich weiß halt nicht so.
Warten wir jetzt nochmal das Wochenende ab, was jetzt kommt. Bin gespannt. Ja, ich weiß nicht, welches da das Highlight-Spiel wird. Einige französische Teams, naja, einige am Samstag auswärts.
Ja. Na, ich meine, wir können jetzt kurz halt draufschauen. Harlequins Cast, also Harlequins wird das gewinnen, schätze ich mal. Bath Leinster, Leinster wird gewinnen. Ulster Clermont, das ist super eng.
Leinster wird gewinnen, ja.
Ja, also Bath ist halt
ganz genau.
Ulster Clermont ist super schwierig zu sagen. Ulster gewinnt ganz knapp vielleicht.
Ja.
Clermont könnte auch auswärts gewinnen. Ich meine, das ist eine Mannschaft, die Interesse daran hat, wirklich auswärts zu gewinnen. La Rochelle, Glasgow, schätze ich mal, La Rochelle gewinnt auswärts. Toulouse zu Hause gegen Cardiff, eher Toulouse. Leicester, Bordeaux ist wahrscheinlich ein Spitzenspiel, sehr schwierig zu sagen. Scarlets, Bristol, schätze ich mal, gewinnt auswärts. Und dann am Sonntag Sale, Ospreys. Weiß halt nicht, ob Sale das noch ernst nimmt, aber theoretisch haben die noch eine Chance dabei zu sein. Vielleicht Sale, Racing, Northampton. Denke ich halt, Northampton hat keine große Interesse mehr. Also Racing, Exeter Chiefs, Montpellier, glaube ich, da brauchen wir nicht viel drüber zu sprechen. Und dann wahrscheinlich Stade, Stade Français, Connacht, auswärts für Connacht, schwierig. Monster Wasps, normalerweise würde ich auch sagen Monster, ich meine, die hatten ja mit deren, das waren beide so zweite Mannschaften gegeneinander vor ein paar Wochen. Würde ich mal sagen, Monster zu Hause gewinnt und damit halt, zieht halt weiter. Also wir werden ja mehr wissen und besonders wird halt schwierig, es ist ja immer so im letzten Spiel immer ein bisschen eng, sage ich mal, bei den Champions Cup. Ein, zwei Mannschaften sind schon dort durch und ein, zwei Mannschaften wackeln hat so ein bisschen. Also Ulster, Racing, La Rochelle, schätze mal Leinster, Harlequins, Leicester, Munster, Bristol wahrscheinlich. Also das wären auf jeden Fall 8. Und danach offen. Was denkst du?
Eigentlich stimme ich dir dazu. Du hast das alles schon sehr schön zusammengefasst. Erstmal, man muss jetzt erstmal das Wochenende abwarten und dann wird wieder viel Zeit vergehen bis April. Finale ist dann auch schon im Mai in Marseille. Ja, es ist halt in Anführungszeichen keine 100% richtige European Champion Cup Saison.
Ja. Wie gesagt, viele Leute haben das einfach so irgendwie nicht ernst genommen, doch ernst genommen. Covid-Strafen, keine Covid-Strafen, unfaire Strafen, keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Machen wir gleich eine Pause und dann kommen wir halt eigentlich so einen kurzen Mini-Preview für das Six Nations. Also bis gleich bei Vorpass.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Welcome back, willkommen zurück, Teil 2 bei Vorpass. Wir wurden eigentlich, wir haben arbeitsbedingt, haben wir beide so ein bisschen später die Woche aufgenommen, aber dafür hatten wir den Vorteil, dass wir die Squads für die Six Nations gesehen haben. Fangen wir erstmal bei Wales an, Big G. Dan Biggar wird als Kapitän auftreten. Alwyn Jones ist ja bekannt auch verletzt an der Schulter. Biggar als Kapitän, was sagst du dazu?
Unser Lieblingsteam Wales, man weiß nicht, wer eine rote Karte bekommt, wenn man gegen Wales spielt. Nein. Also Wales, Dan Biggar, ja, war wahrscheinlich eine Überraschung für einige, hat aber auch schon 94 oder 95 Spiele, glaube ich, für Wales bestritten und wird, wenn er jetzt weiter auf dem Platz steht, glaube ich, sein 100. Spiel voll machen. Das heißt, der Typ hat erstmal eine Menge Erfahrung. Dann das Nächste, was ist es, nicht nur Alwyn Jones draußen ist, sondern auch andere Leute wie Ken Owens, Faletau, Tuparik, Halfpenny, ja. George North. Ne, da fehlen dir halt schon mal 680 Test-Match-Caps von Erfahrung. Ja, was mir so einfällt, Biggar, letzte Saison noch, letzte Six Nations, Runde 3, 40-24, Sieg über England, war eine der entscheidenden Momente in dem Spiel. Und ich glaube, deswegen traut ihm der Trainer halt das auch zu, dass er das Team anleiten kann. Also das, ne, wenn Leute Spiele entscheiden können und Entscheidungen treffen können, das ist, glaube ich, so ein ausschlaggebendes Kriterium, um die Kapitänsbinde zu tragen. Genau, ich bin gespannt, wie er sich da schlagen wird. Freue mich aber auch irgendwie, wir hatten ja schon mal über Wales geredet, dass die, also eigentlich ist ein Vorteil für Wales, um jetzt zum nächsten Punkt zu kommen, dass vielleicht so viele ausgefallen sind, dass sie gezwungen sind, jetzt anderthalb Jahre vor der nächsten Weltmeisterschaft, ein Dreivierteljahre vorher, neue Spieler reinzubringen. Was vielleicht dann dazu führt, dass Wales auch wieder recht stark, wieder vielleicht ein Halbfinalkandidat für Rugby-Weltmeisterschaft 2023 ist. Das nun gute Spiele sind, gut anzuschauen sind, das lassen wir nochmal dahingestellt. Ne?
Ja.
Ja, bin gespannt. Das ist es eigentlich zu Wales erstmal, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das haben wir schon alles ein bisschen zusammengefasst. Werden wir halt vielleicht nächste Woche, also ich meine viel mehr Wochen, ja, nächste Woche musst du schon ein bisschen tiefer ein Preview halt machen, auf jeden Fall.
Ja.
Aber du hast es ja schon erwähnt, hast auch aufgelistet, meine neben Alwyn Jones, Ken Owens, Faletau, Lydiot, Navidi, Tuparik, North, Halfpenny. Ich meine, okay, ein, zwei von denen wären halt nicht Starters oder so, aber die dritte Reihe, das ist schon hart.
Ja.
Bin mal gespannt. Wir hatten ja letztes Jahr die ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise Alemann. Also Alemann haben die unterschätzt. Was cool ist, ist halt Anscombe natürlich seit zwei Jahren halt wieder dabei ist. Und ich glaube grundsätzlich eine sehr, sehr starke 15 sind die in der Lage, wirklich aufzustellen. Wenn man halt da durchgeht, was an Erfahrung klar fehlt, aber was an Erfahrung noch da ist, ist halt schon beachtenswert. Genau, mal gucken, ob der ein oder andere Spieler ja vielleicht doch zurückkommen kann. Cuthbert wurde halt quasi für ein High Tackle oder so, habe ich gelesen, dass er wahrscheinlich teilweise fehlen könnte, ein Stück. Jemand, der sich so erarbeitet hat in der Mannschaft. Aber wie gesagt, so eine starke 15 ist halt auf jeden Fall drin von denen. Also wir mussten es halt schon erwähnen. Ne? Das meine, es geht halt los mit dem absoluten Kracher Irland gegen Wales in Irland. Da ist auf jeden Fall viel Hass drin und viel Biss, würde ich mal sagen. Schottland, England, dann Frankreich, Italien. Ich meine, das ist halt ein absolut bombastischen Samstag als Start. Mal sehen. Auf jeden Fall grundsätzlich sehr, sehr stark. Wir sagen, das hat jedes Jahr, können wir halt nächste Woche ein bisschen tiefer reingehen, aber es ist immer so ein Momentum-Turnier. Genau. Vielleicht Überleitung zur England-Mannschaft. Ja. Was sind die Nachrichten aus der englischen Nationalmannschaft?
Überraschend würde ich sagen, dass Sam Underhill ist nicht dabei, weil er auch schon seit November nicht mehr gespielt hat. Dings der Saracens Winger slash Fullback. Der Elliot Daly slash Center ist auch nicht dabei. Und Eddie Jones hat gesagt, glaube ich, fehlende Match-Fitness, was ein bisschen komisch ist, weil Owen Farrell ist zurück und als Kapitän benannt, der aber, ich glaube, hatte Ankle-Injury oder so, der hatte erst letztes Wochenende das erste Spiel wieder, glaube ich. Das heißt, Owen Farrell ist zurück. George Ford ist nicht dabei, das, obwohl er in recht guter Form ist momentan. Bonipola Brothers auch nicht dabei. Ja, das sind so die größten Sachen, glaube ich. Dann sind, glaube ich, 6 Newcomer. Wir hatten eben schon über den Typen von Wasp gesprochen, den Backrower, den 21-Jährigen. Barry, bin gespannt, was der, what he brings to the table. Interessant wird, ich meine, da müssen wir jetzt auch nicht so drüber reden. Henry Slade ist gerade in guter Form, ist aber wahrscheinlich nicht geimpft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ob der überhaupt noch reisen darf, muss England in Frankreich spielen?
Also was ich gelesen hatte, ist, dass er quasi nominiert sein durfte für die Nationalmannschaft. Ob er dann reisen würde, ist dann so eine andere Sache.
Ja, England spielt das letzte Spiel am 19. März in Frankreich.
Ja, also dieses Jahr durfte er Eddie Jones, wo er einen erweiterten Kader hat, nominieren, erwähnen. Mhm. Und welche Spiele er mitmachen darf, wird auch hier zur Frage gestellt.
Ja, eine Sache noch, die mir auch einfällt, wenn Smith an 10, Farrell an 12 und Slade an 13 spielt, das ist eine recht leichtgewichtige Midfield-Kombo. Da muss man sehen, wenn zum Beispiel das letzte Spiel gegen Frankreich ansteht, ob Manu Tuilagi ist jetzt, glaube ich, hat, glaube ich, einen kleinen ist nicht ganz wieder fit oder so. Aber wird man sehen, ob diese 10, 12, 13 Achse so bestehen bleibt und dann Tuilagi in Anführungszeichen das 14er-Trikot tragen wird, aber nicht kein richtiger 14er sein wird, da bin ich gespannt. Weil je nachdem, wen Frankreich aufstellt, wenn die halt ihre Brecher da aufstellen, dann ist das vielleicht zu leichtgewichtig mit Farrell und Slade an.
Ich glaube, wir müssen mal so in die Tiefe machen, wir vielleicht nächstes Woche, aber für solche Sachen, also ich glaube, es fehlt an Spielpraxis. Tuilagi wird halt erstmal für Sale halt spielen und wird halt dann nicht zur Verfügung stehen für England gegen Schottland. Und glaube ich mal, dann werden wir halt so sehen. Also es gibt halt, wie die Leute zu Hause, wie ihr kennt, also immer 2 Spieltagen, dann eine Pause, dann ein Spieltag, dann eine Pause, dann 2 Spieltagen. Also verteilt sich quasi schon über ein bisschen längerer Zeitraum hat letzten Endes. Und ob Tuilagi dann bis dahin mit seiner Clubmannschaft sein Fitness beweisen kann, ist halt so die Frage, und wie die Lage bei England ist, nachdem die ersten 2 Spieltage halt hinter sich haben, also erstmal auswärts in Schottland, wo die halt verloren haben natürlich, und zu Hause gegen Wales. Man kann ja lange Prognosen immer schwer hart abgeben, aber besonders zu den verletzten Leuten, also ich glaube, es ist immer schwierig für denen, weil die halt erstmal so deren Fitness beweisen wollen zu Hause in den Club und dann erst so quasi auffahren können, aber Tuilagi ist jemand, der wirklich in der Nationalmannschaft gehört.
Schottland.
Tell me more. Was ist da passiert?
Ja, spielermäßig, oder gucken wir nochmal kurz aufs letzte Jahr. In-Depth-Preview machen wir nächste Woche, glaube ich. Aber nochmal Recap fürs letzte Jahr. Das erste Mal in England gewonnen seit 38 Jahren. Frankreich in Frankreich geschlagen seit 22 Jahren. Die meisten Punkte erzielt, 138 im Vergleich zu den letzten 21 Jahren davor waren es 85. Viel mehr Versuche, also 18 Versuche in der letzten Six Nations Serie im Vergleich zu durchschnittlich 7 Versuchen in den 21 Jahren davor. Ne?
Ja.
7 Testlines oder 8 Line-Spieler insgesamt, also British und Irish Line-Spieler, die im Sommer letztes Jahr dabei war, eine der höchsten Zahlen höchste Zahl der Schottland-Spieler im Line-Squad. Also eigentlich sieht es gut aus für die, aber ich glaube, die werden genauso inkonsistent sein wie zuvor. Vor allem muss man halt sagen, Frankreich hat mal zu Hause Neuseeland geschlagen. Also es wird wieder die große Überraschungsbox. Die werden irgendeinen Sieg herauszaubern, wo man es wahrscheinlich nicht erwartet, und dann wieder 1-2 Spieler haben, wo man denkt, wow. Also konsistenzmäßig. Also ich freue mich, wenn die halt alle 5 Spiele super spielen würden. Ne?
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, die sind immer noch nicht, immer noch weit weg von dem Level der anderen vier Top-Mannschaften.
Ja. Ja. Die Squads quasi von den anderen Mannschaften sind noch nicht bekannt geworden, aber fraglich ist auch dann letzten Endes, jetzt gibt halt noch ein Wochenende Champions Cup und dann erst geht es quasi in den Training Squads, also natürlich geht's am 5. Februar halt los, also sehr, sehr bald, aber dieses Wochenende quasi letzten Endes diese sehr entscheidende Spiele für die Clubmannschaften und immer so danach, sagen wir mal, nächste Woche, Anfang nächste Woche, wissen wir halt mehr, also nicht nur, weil die Squads nominiert sind, aber auch wie die Verletzungen beziehungsweise, keine Ahnung, irgendwelche Sightings oder irgendwelche Sachen, die auch einen Einfluss auf das erste Wochenende nehmen, aber nächste Woche gehen wir ein bisschen tiefer ins Detail dazu.
Genau.
Haben wir noch was anderes aus der Rugby-Welt, die er
schmeißen sollte? Vielleicht sehen wir, weißt du, wen wir vielleicht sehen werden? Six Nations 2022? Italien?
Oh ja, Sergio?
Sergio is available. Keine Ahnung, was das dann wirklich heißt. Hat sich aber anscheinend gesagt, er kann spielen.
Mal gucken. Und wird auch erstmal nur im Club spielen, oder? Also bei Toulon erstmal nur, hatte ich gelesen, weil er irgendwie mit dem Fußgelenk verletzt war vor einer Zeit lang. Kann das sein?
Ja, aber er hat also er ist aber auch verfügbar für die Six Nations. Also
Ja, mal sehen, inwiefern er quasi irgendeine Rolle spielt. Wäre interessant, dass er schon wieder ein Eintritt, Rücktritt haben will. Aber genau. Los geht's am 5. Februar und am 6. Februar mit Irland, Wales, Schottland, England, Frankreich, Italien. Aber mehr berichten wir halt nächste Woche und hoffentlich bis dahin haben wir auch unsere Fantasy League stehen. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.